Krise. Ich möchte heute mit einem Zitat aus der Bibel, aus dem Alten Testament beginnen. Und da steht, sie taten, was Gott hasste, vergaßen ihn und verehrten die Götzen Baal und Aschera. Da wurde Gott zornig auf sein Volk und gab es in die Gewalt des Königs von Nordmesopotamien. 8 Jahre lang wurde es von ihm unterdrückt, nachzulesen im Buch Richter 3, die Verse 7 und 8. Eine Frage bei diesem Text, ist das der Gott der Liebe? Oberflächlich betrachtet beschreibt dieser Text die Rache Gottes an Menschen. An Menschen, die einem anderen Gott dienten. Einfach so, ist doch ihr gutes Recht. Warum sollten sie auch nicht? Diese Intoleranz, die Gott dort zeigt, erscheint uns heute sehr, sehr fremd. Es kann doch jeder, wie der alte Fritz, der Preußenkönig, schon sagte, nach seiner eigenen Fasson selig werden. Wir können doch tun und lassen, was wir wollen. Ja, okay, können wir. Das lässt doch Gott zu. Aber Gott leidet so sehr mit uns, wenn wir an den Folgen unseres eigenen Handelns bankrott gehen, dass es einfach überhaupt nicht ausstehen kann, wenn wir aufs falsche Pferd setzen. Also ist Gott intolerant, wenn er sein geliebtes Volk, seine Freunde, die er ausgesucht hat, in die Hand eines fremden Königs gibt, sie unterjocht werden, sie Gefangenschaft geführt werden, wenn das Land ausgeplündert wird. Was kann das sein? Und vor allen Dingen, was hat dieser Text, was hat das Ganze mit der Finanzkrise zu tun, in der wir uns heute befinden? Mit der Finanzkrise, die Europa erschüttert und deren Weiterung wir noch überhaupt nicht einsehen können. Wirklich eine berechtigte Frage. Ich möchte es vielleicht mal so erklären. Das Alte Testament, die Bibel, erzählt einfache Geschichten. Sie lassen sich ungefähr vergleichen mit den Geschichten, mit denen noch unsere Väter und Mütter, Großväter und Großmütter ihren Kindern was erklärten. Fabeln, Parabeln, was auch immer. Bloß, dass die Geschichten des Alten Testaments keine Fabeln und Parabeln sind, sondern das wirkliche Leben abbilden. Einfache Geschichten. Aber wenn wir uns diese Geschichten einmal anschauen, wenn wir uns sie durchlesen und mal ein bisschen auf uns wirken lassen, entdecken wir soziologische Zusammenhänge. Klingt höchst kompliziert. Aber letzten Endes, das Alte Testament ist wie ein Spiegel, in den wir reinschauen. Und wenn wir in diesen Spiegel schauen und verstehen, was da sich abspielt, verstehen wir auch viel besser, was unser Problem heute ist. Und vor allen Dingen, wie wir mit den Problemen besser umgehen können. Die Hebräer, das sind die Leute, von denen in diesem Text die Rede war. Sie wurden Volk Gottes genannt. Und sie haben gerade einen neuen Kult entdeckt. Baal. Baal könnte man übersetzt als Herr oder Gott bezeichnen, war eigentlich fast eine Sammelbezeichnung. Aber die ganze Sippe von Baalen, die man damals so in der Weltgeschichte fand und die damals so zum Alltagsleben dazugehörten, hatten relativ übereinstimmende Eigenschaften. Baal war cool. Baal machte das Leben einfach. Was für eine Religion, endlich mal etwas, was es mir erleichtert, statt mir das Leben schwerer zu machen. Im Tausch gegen ein paar Opfer sorgte er, der Baal, für reiche Ernte. Er sorgte, was damals auch genauso wichtig wie heute war und ist, für genügend Nachwuchs. Und er sorgte für Party. Und da machte es für die Leute damals auch nichts, dass Baal gar kein richtiger Gott, sondern ein Götze war. Also im besten Fall, wenn er gut war, aus Stein gemeißelt, meist jedoch bloß ein bisschen so aus Ton geformt oder aus Holz geschnitzt. Des Kaisers neue Kleider lassen grüßen. Religion, Opium fürs Volk, ein bisschen zum Benebeln. des Kaisers neue Kleider lassen grüßen, weil jeder weiß, dass diese Baalsfigur da, die angeblich so mächtig sein soll, dass sie sogar das Wetter ändern kann, dass ich diese Baalsfigur mit dem kleinen Finger umstürzen kann. Es würde nur niemand wagen, Hand an den großen Baal zu legen. Kommt uns das bekannt vor? Da war einige Jahrzehnte ist es her, dieser lächerliche Gefreite aus Wien, der größte Feldherr aller Zeiten, im Volksmund Gröfatz genannt, ein Hypochonder voller Halbwissen und Unwissen, der am Ende Millionen Menschen den Tod gebracht hat. Und bis heute gibt es immer noch Menschen, die rufen, Führer, Befehl, wir folgen dir, obwohl man diesen Götzen mit dem kleinen Finger umschubsen könnte, obwohl man nur einmal in eine Biografie von diesem Herrn Hitler reinlesen müsste, um zu sehen, da ist nicht viel dahinter. Aber er machte viel her. Hitler, ein perfekter Baal. Der Baalskult in unserem Bibeltext erinnert an das Jahr 1933. Alles beginnt mit Brot und Spielen, es beginnt mit Arbeit und Wohlstand für alle. Da werden Autobahnen gebaut. Der Baalskult versprach nicht nur reiche Rendite, also reiche Ernte, sondern er war vor allen Dingen eine Party ohne Ende. Baalsgottesdienste waren ein einziges Besäufnis. Anschließend dann, wenn alle richtig voll waren, freier Sex für alle. Also kein Wunder, dass der Baalskult zur Zeit des Alten Testaments so hip war, im alten Mesopotamien. Und jeder Götzenkult verdient auch seine Tempel. Das war schon auch im Dritten Reich so, man machte sich sofort daran, Gebäude für die Ewigkeit zu errichten oder zumindest für den ersten Anfang, die ersten 1000 Jahre des tausendjährigen Reichs. Und man dachte sogar an den Ruinwert, wer sich einmal mit Albert Speer beschäftigt, der wird davon was lesen, was er Ruinwert, das heißt, lasst uns so massiv und fest bauen zu Ehren unseres Götzen, dass es, wenn die Butze mal eingestürzt ist, die Ruinen so gut wie nicht wegzumachen sind, weil da so viel Stahl, Beton und Stein drin ist, dass selbst die Ruinen noch beeindruckend sind. Das haben sie sich irgendwie von den alten Römern abgeguckt, bloß dass es bei den Römern einfach am Baustil lag und an der Sorge derer, die nach ihnen lebten, es könnte doch ein bisschen was Kulturhistorisches verloren gehen. Gebäude für die Ewigkeit, ein Tempel für unseren Baal, denn wenn unser Baal ein tolles Haus hat, muss er auch ein toller Kerl sein. Wenn das nach außen gut aussieht, muss doch auch das Innenleben stimmen. Aber irgendwie scheint das eine Geschichte zu sein, auf die wir Menschen gerne, liebend gern reinfallen. Also wenn irgendein Betrüger ein großes Haus hat, muss doch was dran sein. Eine Immobilie hat schon immer Menschen gemacht. Eine Immobilie hat schon immer Persönlichkeiten gemacht. Eine Immobilie, ja, macht Ehrenwert und lässt solide erscheinen. Deswegen baute man auch damals Baal-Tempel. Und zwar ordentliche Häuser, nicht so wie es üblich war, so flache Gebäude mit zwei Löchern, eins zum Reingehen, eins zum Rauch rauslassen. Nein, man baute ihm tolle und prächtige Tempel, wo alles geschmückt war und mit Gold ausgeschlagen, mit seltenen Hölzern. Nicht umsonst sind ja ausgerechnet die Kultgegenstände in der Archäologie das, was wirklich was von der Kultur aussagt. Und irgendwie glauben wir das heute noch. Also wenn Leute für ihren Götzen eine coole Hütte gebaut haben, dann müssen die doch was wert gewesen sein. Das wussten die damals schon und deswegen haben die es so gemacht. Und nicht umsonst haben auch heute die Banken und die Versicherung und alle die, die mit Geld zu tun haben, unserer neuen Religion, die schicksten Paläste. Doch dazu vielleicht ein wenig später. Ich werde nochmal drauf zurückkommen. Im Baalstempel jedenfalls gab es einen ganz besonderen Service. Tempelprostitution. Junge Frauen, die sich eine gute Partie und die sich Kinder wünschten, verdienten sich dieses Glück bei Baal als Prostituierte auf Zeit. Man war ein paar Wochen, ein paar Monate dort, stellte sich zur Verfügung und hoffte, dass der Baal diesen Gottesdienst wenigstens den Rest des Lebens mit einer guten Zeit vergoldete. Und da dieses Vergnügen für Männer for free war, das heißt, sie konnten einfach in den Tempel gehen und es kostete nichts, kann man sich vorstellen, dass der Baal damals echt wirklich der Größte war. Zumindest bei den Männern. Also ich meine, ein Gott, der so einen Service bietet, muss doch einfach ein hammer, toller, großer und gewaltiger Gott sein. Doch hier zeigt sich auch gleich sofort die Schattenseite des Baals. Denn für die jungen Mädels war es unter Garantie bitter. Das Glück war bei Baal teuer. Zumindest für sie. Sie bezahlten einen Preis, den man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Bitter. Bitter war es auch für die Kinder, die Baal dann später regelmäßig als Opfer gebracht werden mussten, um ihn halbwegs ein bisschen milde zu stimmen. Es war bitter für die Kinder und es war bitter für ihre Mütter und ihre Familien. Für sie war schon lange Schluss mit lustig. Für sie war der tolle Baalskult und die beeindruckende Party schon lange zum Albtraum geworden. Sie zahlten den Preis, damit die anderen immer noch eine Weile weitermachen konnten. Verstehen wir jetzt? Verstehen wir jetzt, warum Gott so sauer auf den Baal war und sagt, das ist für mich indiskutabel. Das hat auch nichts mit Toleranz zu tun. Aber genau das passiert uns ja heute auch immer wieder, dass unter der Anrufung der Toleranz Menschen das Fell über die Ohren gezogen wird. So müsst doch tolerant sein. Darf man doch so nicht sagen, darf man doch nicht machen. Gott hat diesen Kult, hat diesen Götzen abgrundtief gehasst. Es war auch 1933 schon lange vorbei, als die Jugend Europas und die Jugend der Welt auf die Schlachtfelder getrieben wurde. Und nicht nur mit Tempelprostitution, sondern mit ihrem eigenen Blut das Opfer bringen musste für den Größenwahn eines Baals mit brauner Uniform und rot-weiß-schwarzer Armbinde. Es gibt Menschen, die sagen, große Ideen verlangen große Opfer. Ich würde es anders formulieren. Hier zeigt der Götze sein Gesicht. Guck ihn dir an. Wenn du meinst, an diesem Baal 1933 ist irgendwas dran, schau dir an, was passiert, wenn er sein Gesicht zeigt. Dann sterben die Menschen in Konzentrationslagern und sie verrecken in ihrem eigenen Blut auf Feldern, die ihnen nicht gehören und die ihnen noch nie gehören werden. Leid, Leid, Leid. Gott hasst Götzen. Warum? Götzendienst ist nicht nur eine religiöse Verfehlung. Man sagt, Götzen ist was für Christen. Was hab ich mit Götzen zu tun? Das ist eine christliche Religion und ist irgendwie so eine Art komisches Feindbild. Nein, Götzendienst ist nicht nur eine religiöse Verfehlung, sondern Götzendienst ist zuallererst eine soziale Verfehlung. Wobei Verfehlung klingt da schon ein bisschen zu leicht. Götzendienst ist der Weg in den sozialen Bankrott. Warum? Wie komme ich darauf? Der Götze ist die höchste moralische und rechtliche Instanz. Wenn etwas über die Menschenrechte und die Menschenwürde gestellt wird, wenn es etwas gibt, für das es sich lohnt, den Preis von Menschenleben zu bezahlen, dann spricht die Bibel da von einem Götzen. Es sind nicht die kleinen Männlein. Es ist auch nicht irgendwie irgendwelche Bilder von irgendwelchen Dämonen, irgendwas Mysteriöses oder irgendwas, ja, Übernatürliche, sondern es meint den Punkt, wo Menschen auftreten und sagen, ab dieser Stelle setzen wir alle Regeln außer Kraft. An dieser Stelle, um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir alle moralischen Regeln außer Kraft. Alle rechtlichen Regeln außer Kraft. Und dann kommt noch etwas. Was ist typisch für Götzendienst? Moralische Bedenken müssen hinten angestellt werden. Tempelprostitution, Kinderopfer, ein Krieg vom Zaun brechen, Menschen wegen ihrer Nationalität und ihrer Herkunft in Konzentrationslagern abschlachten. Das ist Götzendienst. Und wir können es in der Geschichte ganz leicht beobachten, so wie es in dieser Geschichte im Alten Testament war, dass auch wer diesen Götzen dient, muss die Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Der Hitler hat das Ende des Zweiten Weltkriegs nicht überlebt. Aber Millionen Deutsche. Und die haben einen Preis bezahlt. Und all die anderen Völker, die auch mitzahlen mussten. Der Typ war weg. Aber die Katastrophe war da. Also Achtung, wenn wir moralische, rechtliche Instanzen hinten anstellen, wenn wir Bedenken und unser Gewissen wegdrücken müssen, um etwas zu ehren, um irgendein Ziel zu erreichen, das angeblich höher ist als wir selbst. Und obwohl Götzen von Menschen entworfen wurden, obwohl Götzen von Menschen gefertigt wurden, beanspruchen sie höchste Autorität. Das geht so weit, dass dem Baal Menschen geopfert wurden. Das geht so weit, dass Götter, Religion, Ideen durch Gewalt vorangebracht werden. Und ja, auch die Zeit, als der christliche Glaube nicht viel mehr war als eine Basis für die persönliche Bereicherung. Als es nicht viel mehr war als die Hilfe, meine eigentliche Macht zu festigen, die dunkle Zeit, wenn man das finstere Mittelalter, die dunkle Zeit, in der eigentlich Christentum, in der Bibel und Glaube an Gott missbraucht wurde, sind ein deutliches Zeichen, ein deutliches Indiz dazu, dafür, dass da einem ganz anderen Götzen gedient wurde. Gott hat nie Opfer verlangt. Gott hat immer verabscheut, dass Blut fließt, um angeblich höhere Ziele zu erreichen. Gott hat das ausgeschlossen. Und er hat solche Sachen wie Hexenverbrennung und Kreuzzüge auch ausgeschlossen. Und wenn wir hören, was Jesus zum Thema Gewalt sagt, gibt es bei ihm nur eine einzige Antwort. Wenn dich einer zwingt, irgendeinen Dienst zu leisten, mach's doppelt so lange. Und wenn dich einer schlägt auf die rechte Wange, dann halt ihm auch die andere Seite hin. Es gibt in der Bibel, im Neuen Testament, keine andere Botschaft. Es gibt nichts anderes, was irgendwie Gewalt im Namen des Kreuzes oder der Bibel rechtfertigen könnte. Das müssen wir erstmal feststellen. Das müssen wir festhalten. Religion und Ideen, die durch Gewalt vorangebracht werden, hasst Gott. Wer schreit, ist im Unrecht. Wer schlägt, ist im Unrecht. Immer, immer. Egal, auf was er sich beruft. Jesus selber hat es deutlich gemacht, die ihn geschlagen und gefangen genommen haben, denen hat er sich ergeben und hat gesagt, okay, das habt ihr jetzt entschieden. Er hat darauf verzichtet, Gewalt auszuüben. Kann man nachlesen in der Bibel, im Umfeld seiner Kreuzigung, wie Jesus sich da verhalten hat. Das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab. Aber wie konnte es denn nun passieren, dass ein ganzes Volk auf Hitler und seine kranken Ideen hereinfiel? Wie konnte es passieren, dass man für die Idee des Sozialismus ganze Völker mit Stacheldraht umzäunte und sie Tag und Nacht bespitzelte? Warum haben die Menschen nicht gesagt, Schluss, der Kaiser hat keine Kleider an, er ist nackt? Warum haben sie nicht den kleinen Finger genommen und haben den Baal umgeschubst? Wie konnte es passieren, dass wir nach all den Erfahrungen der Menschheitsgeschichte einem Kult des bedingungslosen Wohlstands verfallen sind? Wir trugen unsere Finanzen in Tempel, wo uns gewaltige Renditen versprochen wurden, die vom Mond und aus anderen Galaxien kamen, die aber nichts mit irdischer Wirklichkeit zu tun haben. Wir haben heute auf den Finanzmärkten das Zehnfache an Geldmenge in Bewegung als das tatsächliche Produkt der Ergebnisse der Arbeit der ganzen Staaten zusammengenommen. Das heißt, wir haben 10-mal mehr Schulden. Wir haben 10-mal mehr Geld ausgegeben. Wir haben 10-mal mehr Geld verzockt, als wir jemals wieder reinarbeiten könnten. Der 10. Teil ist wirklich noch durch Arbeit zu verdienen. Wie konnte das passieren? War da irgendein Kult? War da irgendeine Versprechung von Dingen, die eigentlich nicht sein sollen, nicht sein können? Sind wir der Sache auf den Leim gegangen, dass man uns Sorglosigkeit, wachsenden, endlos wachsenden Wohlstand prophezeit hat? Wir brauchten nichts weiter tun, um reich zu werden, außer unser Geld, unser Haus und unsere Zukunft zu verpfänden. Und schon wächst das Geld auf der Wiese. Und jetzt? Jetzt stecken wir in der Krise. Der Götze macht Zahltag. Und er offenbart seinen Bankrott. Er konnte nie Wohlstand aus dem Nichts zaubern. Aber wir glaubten, dass wenn wir ihm unsere Zeit, unsere Kraft und unser ganzes Erspartes opfern, er mit uns eine Ausnahme machen würde und vielleicht doch zaubern kann. Wir haben gedacht, dass eine Lüge, an die ganz viele Menschen glauben, am Ende wie durch ein Wunder zur Wahrheit wird. Weil so viele können sich doch nicht irren. Wir haben an die großen Tempel geglaubt. Haben gesagt, was so sicher gebaut ist, was so toll aussieht, wo so viel Gold und wertvolles Baumaterial drin steckt. Das muss doch seriös und solide sein. Jesus gibt schon vor 2000 Jahren dem ungezügelten Wirtschaftswachstum einen Namen. Er nennt es Mammon. Zu Deutsch Besitz oder der Götze Besitz. Personifiziert die Illusion vom endlosen Wachstum. Der Baal 2000 heißt und hieß Besitz. Vor einigen Jahren wurde er zur schicken Religion. Werte, die eine Familie und Gesellschaft zusammenhalten, wurden zu seinen Ehren außer Kraft gesetzt. Und so war es dann auch bald wieder wie bei Hitler. Der neue Weltkrieg ging aber dann nicht mehr Nation gegen Nation, sondern am Ende Mann gegen Mann. In der Familie, in der Firma. Mann gegen Mann, Land gegen Land. Man nannte ihn freundlich Globalisierung. Götzendienst ist der Weg in den moralischen Bankrott einer Gesellschaft. Moralischer Bankrott. Wir können uns, keine Werte mehr leisten. Wir können uns keine Moral mehr leisten. Wir müssen sie auf dem Altar des Baals Besitz opfern. Tut uns leid, wir müssen andere Prioritäten setzen. Deine Familie, deine Kinder, überhaupt Kinder, das geht halt nicht mehr. Zeit, dich zu erholen, auszuspannen, Zeit einmal zu genießen, Zeit mit Menschen zusammen zu sein. Entschuldigung, das musst du opfern auf dem Altar des Wohlstands. Baal verlangt das von dir. Er verlangt von dir bloß wenige Jahre Prostitution in seinem Tempel. Und schon wird alles gut. Bitte opfere ihm eins von deinen Kindern, opfere ihm ein von deinen Träumen, eine von deinen Hoffnungen, opfere es ihm und es wird dir besser gehen. Und das ist wie so ein Pyramidensystem, wie ein Schneeballsystem. Am Anfang ging es ja noch gut, weil immer neue Leute dazukamen, die ihr Geld reinsteckten, was man denen, die zum Glück zuerst kamen, gut in die Taschen weiterstecken konnte. Aber dann waren die Taschen plötzlich leer. Und du hattest geopfert. Und du hattest alles gegeben. Und hast gesagt, okay, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen für etwas Glück, für etwas Sicherheit in der Zukunft. Und ausgerechnet das hat man dir genommen. Dem moralischen Bankrott einer Gesellschaft folgt der soziale Bankrott. Sagt, die Probleme unserer Krankenkassen und gerade die Probleme der Altersversorgung sind unlösbar. Weil früher die Familie so etwas aufgefangen hat. Weil früher die Familie, die Oma mit ihrer Altersdemenz, mit ihrer Gehschwäche, mit ihrer Bettlägerigkeit durchgetragen und durchgefüttert und gepflegt hat. Welche Familie? Die ist mittlerweile sowieso längst über das ganze Land, über ganz Europa, über die ganze Welt verteilt worden. Und dieser Preis musste einfach bezahlt werden für den Wohlstand. Und im sozialen Bankrott, und das fürchte ich fast, erleben wir zurzeit, folgt der politische. Auf die Fragen, auf die Herausforderungen, die wir uns selber geschaffen haben, gibt es nämlich keine Antwort. Auch keine politische. Und so wird versucht, über die Medien etwas Stimmung zu machen, die Stimmung aufzuhellen, die Leute noch einmal aufzuhalten, die Leute noch einmal zur Ruhe zu bringen und sagen, Leute, es ändert sich nichts für euch, es bleibt alles gut, es bleibt alles beim Alten. Wo die Krise, in die wir als Gesellschaft, in die wir als Einzelner immer tiefer hineinirren und die Lösungsvorschläge und Ansätze mit all ihren Hebeln und Hebelwirkungen macht es nur noch Ärger. Diese Krise ist selbstgemacht. Ja, sie ist selbstgemacht, auch wenn wir sie wahlweise den Griechen oder den Finanzhain zuschreiben. Die Bibel hat auch ein Wort für diese Krise, in der wir uns befinden. Sie nennt das Gericht Gottes. Gericht Gottes. Gott zählt eins und eins zusammen und er präsentiert uns das Ergebnis. Das ist Gericht. Manchmal haben wir den Eindruck, dass die Bibel Gott als einen willkürlichen Gott beschreibt, der Freude hat am Desaster. Keinesfalls. Sondern Gericht bedeutet, es werden Fakten zusammengezählt und dann werden die Folgerungen daraus gezogen. Das bedeutet, dass schuldig, unschuldig. Gericht Gottes. Das Gericht Gottes ist das, wenn Gott seine schützende Hand zurückzieht. Das ist der Punkt, den wir immer Schwein gehabt nennen. Glück gehabt. Wenn wir unverdient und unverhofft in einer ganz schwierigen und katastrophalen Situation doch noch zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Glück gehabt. Da haben sie aber Glück gehabt. Da habe ich aber Schwein gehabt. Das ist letzten Endes immer der Moment gewesen, wenn Gott seine schützende Hand nochmal drunter gehalten hat. Und zwar klar, das muss ins Desaster führen. In die Katastrophe, und die Katastrophe blieb aus. Aber wenn Gott einmal nur seine Hand zurückzieht, dann bleibt die Katastrophe nicht aus. Dann schlägt alles das, was wir auf andere geschossen haben, als Querschläge auf uns zurück. Dann kommt das Echo aus dem Wald heraus, wie man so schön sagt, denn wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Das ist Gericht Gottes, dass er einmal zulässt, dass die Folgen unseres Verhaltens uns selber auf die Füße fallen. Ungefiltert bekommen wir die Folgen unseres Verhaltens zu spüren. Die Religion, der wir alle anhängen oder allzu oft anhängen, die Religion des Egoismus. Ich selbst bin Gott. Ich bin die wichtigste Persönlichkeit in der ganzen Stadt. Ich bin die wichtigste Persönlichkeit im ganzen Land, auf der ganzen Welt. Die wichtigste Persönlichkeit aller Zeiten. Nämlich, was habe ich davon? Alles muss ich daran messen. Was habe ich davon? Die Religion des Egoismus kennt keine Familie, keine Freunde und keine Fairness mehr. Und ihre Sprache ist die Lüge. Die Religion des Egoismus kann nur lügen. Auf Lebensmitteletiketten, auf Anlageprospekten, unter Freunden. Und selbst die Idealisten unter uns gestehen mutlos ein, wer da nicht mitmacht, ist verloren. Und so offenbart sich mitten in der Finanzkrise eine Lebenskrise. Doch Krisen sind Chancen. Wir meinen, wir würden aufhören zu existieren, wenn unsere materielle Hülle zerbricht. Wir glauben, wir könnten nicht mehr leben, es würde nichts mehr von uns geben, wenn unser Wohlstand sich auflösen würde. Aber zum Glück ist das nicht so. Sondern es zerbricht eher einen Panzer, es zerbricht eher ein Gefängnis, das uns zusammenhält. Hast du dich gefragt, was von dir bleibt, wenn deine geliebten Markenklamotten nicht mehr Statussymbole, sondern nur noch abgetragene Textilien sind? Hast du dich gefragt, was von dir bleibt, wenn der tolle Wagen, den du fährst und den dich jetzt alle beneiden, nichts weiter als ein zerbeultes Fortbewegungsmittel ist? Was bleibt von uns ohne die Symbole von Wohlstand, von Macht, von Erfolg, ohne die Symbole, die uns selber stark machen, von den anderen herausheben und hinter denen wir uns verstecken können? Was bleibt von mir? Eine Überraschung. Ich bin immer noch ich. Ich bin ein Mensch. Ich bleibe ein Mensch. Ich bin eine Persönlichkeit und ich bleibe eine Persönlichkeit. Zerfallen die Statussymbole zu Staub, wird plötzlich wieder meine Würde sichtbar. Was aussieht wie eine Katastrophe, wenn die Götzen einander wie Dominosteine in den Abgrund reißen, ist eigentlich eine Befreiung. Mein Leben ist nicht mehr an Mammon oder Money versklavt. Ich kann wieder ich sein. Ich muss mir nicht von Geld, das ich nicht habe, Sachen kaufen, die ich nicht brauche, um Menschen zu beeindrucken, die ich nicht mag. Ich weiß gar nicht, von wem das Zitat stammt. Definitiv ist es nicht von mir. Aber jetzt könnte ich dann wieder ich sein. Aber wer bin ich? Ich bin kein abhängiges, gefährdetes Wesen. Ich bin, du bist, ich bin ein Ebenbild Gottes. Eigentlich bin ich Partner Gottes. Ich bin von Gott geschaffen worden als sein Freund, als sein Kind. Ich bin, wir Menschen sind von Gott geschaffen worden, um mit ihm in harmonischer Beziehung zu leben. Das ist der Grund, warum wir leben. Wir haben uns aus Eigentumswohnungen, Geldscheinen und Markenklamotten einen Götzen gebastelt, der überhaupt nichts von dem hält, was wir uns von ihm versprochen haben. Wir haben für ihn alle Regeln gebrochen. Wir haben ihm unsere Gesundheit, unsere Familie, unsere Freude, Freunde. Wir haben ihm sogar unsere Lebensfreude geopfert. Und wir haben das am Ende mit unserer Seele bezahlt, die wir für ein paar Euro oder mehr notariell dem Teufel übertragen haben. Deswegen hasst Gott die Götzen. Wegen dieser Riesenverarsche. Weil da Versprechungen gemacht werden, wo man nie die Absicht hatte, sie jemals einzuhalten. Gott hasst die Götzen, weil sie uns Menschen ausplündern, weil sie uns verletzen und betrügen, weil sie unseren Tod wollen, weil sie unseren Egoismus herauskitzeln. Gott dagegen hat Interesse an dir, nicht an deinem Geld. Ich weiß, manche behaupten das. Oh, Gott braucht dein Geld nicht, er braucht doch meins. Er hat doch kein Interesse an irgendeiner tollen Hütte, die man ihm baut. Gott sagt, ich wohne sowieso nicht in Häusern. Ich wohne in den Herzen von Menschen. Das andere ist, okay, wenn ihr das braucht, macht das. Aber es ist nicht mein Ding. Gott hat Interesse an dir. Er hat Interesse an deiner Persönlichkeit. Er hat Interesse an dir selbst. Und weißt du was? Das ist der Ausweg aus jeder Krise. Sei es die persönliche Wirtschaftskrise, die dich in der einen oder anderen Art betrifft, sei es deine persönliche Lebenskrise, sei es der Bankrott, vor dem du stehst in deiner Beziehung oder in deinen Finanzen oder deinen Freundschaften, dein Job, ist es vielleicht der Bankrott deines Lebenstraumes, der sich in deinen Augen nie mehr verwirklichen wird, oder ist es ein gesundheitlicher Bankrott, wo der Doktor gesagt hat, das wird nicht mehr besser, sie werden erhalten. Das ist der Ausweg aus jeder Krise, versöhne dich mit Gott. Weißt du was? Hol dir deine Seele zurück. die du verdient hast, die du in Zahlung gegeben hast. Du brauchst deine Seele, weil die Seele als einziges von dir ewig lebt. Was hast du investiert in deinen Leib? Vielleicht hast du sogar irgendwie versucht, dich noch etwas besser machen zu lassen. Es ist ganz schön teuer, seinen Körper in halbwegs adäquater Art und Weise zu schmücken, wie es ein Weihnachtsbaum. Aber der wird sterben. Und er wird zu Staub zerfallen. Deine Seele lebt ewig. Was hast du in sie investiert? Da gehst du leichtfertig damit um. Ein paar meine Seele, wer sie haben kann, an den Meistbietenden bei eBay versteigert. Du brauchst deine Seele. Hol dir deine Seele zurück, denn das ist das Einzige von dir, was ewig lebt. Deine Seele ist wichtiger als deine Rente. Wie das geht? Wie holt man sich seine Seele zurück? Wie versöhnt man sich mit Gott? Rede doch mal mit Gott. Die Menschen haben da was Kompliziertes draus gemacht. Irgendwelche Gebete, irgendwelche Formulierungen. Du kannst mit Gott reden, wie du mit deinen Freunden redest, mit deinen Eltern, mit deinem Ehepartner, wer auch immer. Du kannst mit Gott wie mit einem Menschen reden. Gott ist ganz normal. Du brauchst keinen besonderen Tonfall, du brauchst keine besondere Haltung. Versuch's doch einfach mal, jetzt so gleich, wenn das hier zu Ende ist, rede doch mal mit Gott und sag ihm mal, dass es dir leid tut. Und dass du begriffen hast, dass alles, was du getan hast, in den moralischen und den tatsächlichen Bankrott hineinführt. Bitte ihn um Vergebung, dass du ihm bis jetzt den Rücken zugekehrt hast und sag, Gott, du kannst mich mal, ich kann das selber. Versöhne dich mit Gott. Und sag ihm, dass du mit ihm Frieden schließen wirst. Und dass du dir überlegt hast, ja doch, nein, ich will dein Freund sein. Ich will dein Partner, ich will dein Gegenüber sein. Weißt du, das ist nicht der Schritt in irgendeine Religiosität. Das ist auch nicht der Beitritt in eine Religionsgemeinschaft. Das ist ein Deal zwischen Gott und dir persönlich. Und den machst du so, wie du es machst, wie du es kannst. Hier geht es nicht darum, Menschen für eine Kirchenmitgliedschaft zu werden. Hier geht es nicht darum, irgendwie eine Religion auszubreiten, sondern ich möchte dich herzlich bitten, in deinem ureigensten Interesse, und du brauchst auch keinem davon zu erzählen, in deinem ureigensten Interesse, versöhne dich mit Gott, schließe mit ihm Frieden, vertraue ihm dein Leben an. Und du wirst sehen, das ist die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast, und im Unterschied zu all den Götzen, wo das dicke Ende kommt und der Bankrott immer wie das Amen in der Kirche am Ende steht, wirst du feststellen, dass mit dieser Entscheidung, dich mit Gott zu versöhnen, dein Leben erst richtig beginnt. Wie das aussehen kann? Vielleicht guckst du ein andermal hier rein und bekommst die Antwort da. Aber heute erstmal mit Gott reden. Danke fürs Zuhören.